بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على الصيام والقيام والقرآن، وبلغنا ليلة القدر واجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء السادس والثلاثين في رحاب شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Das ist Lobgebet Allah. Dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den edlen Gesandten unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und an denjenigen, die ihm Folge leisten werden, bis zum nächsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder während dieser segensreichen Vortragsreihe und jetzt mittlerweile auch während dieser segensreichen Zeit im Monat Ramadan. Und wir sind bei unserer Vortragsreihe angekommen, bei der Behandlung des Buches des Sheikh Farid al-Ansari rahimahullah, beim Vortrag Nummer 36. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع مسألة عرضها سائل على مصنف الرسالة، فقال له: كيف أجدد ديني؟ كانت هذه المسألة، وكلنا في حاجة ماسة إلى الإجابة عليها. فأجابه المصنف فقال: ينبغي أن تسأل نفسك مسألتين. المسألة الأولى: يا نفس هل تعرفين الله؟ المسألة الثانية: يا نفس هل تعرفين القرآن؟ فإن كانت الإجابة نعم، عندها تستطيع أن تجدد دينك، لأن من عرف ربه وعرف القرآن لا شك أنه سوف يجدد دينه. بدأ المصنف يعرفنا على المسألتين، فبدأ بالقرآن معرفا. لماذا؟ لأن السبيل إلى معرفة الله أن تعرف كتابه، فالله تعالى عرفنا على ذاته في كتابه في القرآن الكريم، وكذلك عرفنا على ذاته من خلال آياته. الله يرضى عليك ويرفع قدرك، جزاكم الله خير، الله يحفظك يا أخي. فبدأ يعرفنا على القرآن الكريم وأنه بمثابة الروح الذي به حياة القلوب والنفوس، ثم انتقلنا بعد ذلك للتعريف بالله تعالى. وكان بداية التعريف أن يعلم العبد أنه عبد، وأنه مخلوق، وأن الخالق هو الله. هذه البداية، الخالق هو الله. لذلك بدأنا نتعرف على قضية الخلق، كلمنا عن خلق السماوات والأراضين في 6 أيام، كلمنا عن خلق آدم على مراحل وأطوار: تراب ثم طين ثم حمام مسنون ثم صلصال كالفخار ثم الروح ثم كانت الحياة. كلمنا عن خلق الإنسان داخل الرحم على أطوار: نطفة، علقة، مضغة، عظام، لحم، ثم الروح ثم حياة. وكان السؤال: اللي ما زلنا بصدد إجابته، لماذا هذه الأطوار وهذه المراحل في قضية الخلق، مع أن الله تعالى هو القدير، هو المقتدر، هو القادر الذي يقول للشيء كن فيكون. قلنا لكي نتعلم بعض الأمور. الأمر الأول الصبر والأناة والحلم وعدم العجلة. فالأمور لا تؤخذ هكذا، لكن تحتاج يعني صبر وحلم وعدم استعجال. الأمر الثاني وده الأهم هي سنة التدرج في الخلق. فالله تعالى علمنا هذه السنة، سنة التدرج، يعني بلغة الألمان أينس نخدم أندر، بلغة الإنجليش بيت باي بيت، بالفرنسوزي عرفات بيا بيا جود تري بيان تري بيان، بلغة البسطاء زي حالتنا الدارجة في عند العربية، واحدة 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 واحدة، ما تستعجل. فدي سنة التدرج. لذلك بدأنا نتكلم عن سنة التدرج، وأخذنا من الدعوة منهاجا في قضية التدرج. دعوة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم كانت وفق سنة التدرج. البداية أول مرحلة تهيئة النبي للنبوة والرسالة قبل الرسالة. اثنين مرحلة الدعوة سرا 3 سنين في دار الأرك، بعد كده الجهر بالدعوة وتحمل العقبات، بعد كده مرحلة الهجرة مرة إلى الحبشة ثم إلى الحبشة وبعدين للمدينة، بعد كده إقامة الدولة في المدينة. وقلنا بقى بعد ما فصلنا تلك المراحل جميعها، بدأنا مع آخر مرحلة نقول إزاي النبي بنى دولة في المدينة من خلال ركائز 4. الركيزة الأولى بناء المسجد، الركيزة الثانية الأخوة الإيمانية بين المسلمين، الركيزة الثالثة معاهدات مع غير المسلمين، الركيزة الرابعة بناء جيش قوي. بالركائز هذه بنى النبي أمة وأقام دولة. تكلمنا عن بناء المسجد وأهمية المسجد ودور المسجد، ثم انتقلنا للأخوة الإيمانية، وما زلنا مع هذا الباب العظيم. النبي أخى بين المسلمين في المدينة عشان يعلمنا أن من ركائز بناء الأمة الإخاء، الجماعة وعدم الفرقة، الجماعة رحمة والفرقة عذاب، هكذا علمنا النبي. وبدأ الإسلام في منهاجه لبناء الأمة في تحقيق الأخوة الإيمانية سلك عدة مسالك، منها النهي عن الظلم والشح والبخل، منها بيان الحقوق بين المسلمين. وإحنا ما زلنا مع هذا الباب، مع حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أو كما قال النبي. شرحنا جل الحديث وفي هذا اللقاء مع قول النبي: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم.
So machen wir weiter, liebe Geschwister, mit dem, womit wir bereits erwähnt haben, und wir erwähnen eine kleine Zusammenfassung, damit man das miteinander besser verknüpfen kann. Wir haben erwähnt, dass der Autor des Buches zwei wichtige Fragen gestellt bekommen hat. Erstens wurde er gefragt, wie kann ich meinen Glauben bzw. meinen Iman erneuern bzw. auffrischen. Der Autor antwortete den Fragenden, indem er ihm gesagt hat, du musst dir, um diese Frage zu beantworten, zwei wichtige Fragen deiner eigenen Nefs stellen. Erstens, ja Nefs, kennst du den Koran? Und zweitens, ja Nefs, kennst du Allah? Wir haben ebenfalls darüber geredet, weshalb hier der Koran erwähnt worden ist. Und die Antwort darauf ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich selbst im Koran beschreibt. Deswegen ist es eine falsche Aussage, die man heutzutage weitläufig hört, dass man beispielsweise sagt, ich habe Allah mit meinem bloßen Verstand erkannt. Das ist eine falsche Aussage. Denn die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala hat gewisse Pfeiler und Grundsätze, auf die sie sich stößt. Das heißt, die Kenntnis über den Koran ist essentiell wichtig, damit wir im Endeffekt Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala haben. Denn wie wir gesagt haben, Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt sich selbst im Koran. Und ebenfalls die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Gesetzgebung findet man im Koran, aber auch die Zeichen, die man in seiner bloßen Umwelt und Umgebung wahrnehmen kann. Wenn dies dann dazu gebracht hat, dass du dann anfängst, über Allah subhanahu wa ta'ala nachzudenken und Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala hast, musst du dir zwangsläufig die Frage stellen, beziehungsweise kommst du der Erkenntnis, dass du ein Geschöpf Allah subhanahu wa ta'ala bist. Denn wenn wir sagen, wir haben Allah azza wa jalla erkannt und er ist der Schöpfer und Lenker und Herrscher aller Dinge, zwangsläufig ist es dann so, dass du dir bewusst wirst, dass du ein Geschöpf Allah subhanahu wa ta'ala bist. Und dieses Geschöpf wurde so erschaffen, wie es Allah azza wa jalla in Surat al-Mu'minun erwähnt, indem man die Schritte erwähnt, wie der Mensch erschaffen worden ist. Von einem Samentropfen bis hin zu einem Menschen, dem die Seele eingehaucht worden ist. Und dann sind wir zu einer wichtigen Frage gekommen und wir haben gesagt, wenn Allah azza wa jalla in der Lage ist, zu einer Sache zu sagen, sei und sie ist, weshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen auf verschiedene Etappen erschaffen oder den Himmel und Erde auf verschiedene Etappen erschaffen und so weiter und so fort. Und wir haben gesagt, dies gehört zu einer Methode Allah subhanahu wa ta'ala, woraus wir ebenfalls lernen sollten, damit wir uns beim Vollziehen von Taten nicht zu sehr überhastet an eine Sache rangehen, sondern dieser Sache Zeit lassen. Dann sind wir ebenfalls dazu gekommen und haben gesagt, auch in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehen wir diese Art und Weise, dass das Ganze Stück für Stück zu vollziehen hat. Wir sehen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bevor er die Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat, wurde er sozusagen auf die Offenbarung vorbereitet. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Offenbarung bekommen. Und dann hat er den Auftrag bekommen, die Da'wah im Geheimen zu vollziehen und dann die Da'wah im großen Kreis und dann lautstark die Da'wah zu verkünden und dann geduldig zu sein und dann die Hijra zu vollziehen in das Land der Habasch sozusagen zweimal die Hijra zu vollziehen und dann im Endeffekt die Hijra zu vollziehen in den Medina. Und dann, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina angekommen ist, hat er auch dies etappenweise gemacht, indem er damit begonnen hat, eine aufrichtige Gesellschaft zu gründen. Und eine aufrichtige Gesellschaft ist sehr, sehr wichtig, dass man erstens die Moschee hat, um seine Pflichten zu vollziehen, die man von Allah subhanahu wa ta'ala auferlegt hat, und zweitens die Brüderlichkeit zu stärken, damit man zueinander findet. Ebenfalls gehört er zu den Gründen bzw. zu den Elementen für eine aufrichtige Gesellschaft, dass ebenfalls ein Heer gegründet worden ist, dass man die Abmachungen mit den Juden oder mit den Andersdenkenden, Andersgläubigen einhält und so weiter und so fort. Als wir über die Brüderlichkeit angefangen haben zu reden, haben wir verschiedene Ahadith genommen, um über die Brüderlichkeit zu reden, dass man nicht übereinander lästern sollte, dass man nicht den anderen verächten sollte und so weiter und so fort. Heute kommen wir zum nächsten Teil dieses Hadithes, den wir schon angefangen haben zu erläutern. Und heute reden wir über die Passage im Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, und wer auch immer einen Weg einschreitet, um Wissen zu erlangen, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala damit den Weg ins Paradies erleichtern. Das heißt, Thema des heutigen Abends, inshallah, ist diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wer auch immer einen Weg einschreitet, um Wissen sich anzueignen, Wissen zu sammeln, dem erleichtert Allah subhanahu wa ta'ala damit einen Weg ins Paradies.
وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. سلوك الطريق أي المشي فيه والقصد والاتباع. وسلوك الطريق ينقسم إلى قسمين، عندنا السلوك الحقيقي والسلوك المعنوي. يعني عشان أسلك الطريق لطلب العلم هذا السلوك ينقسم إلى قسمين، الأول سلوك حقيقي وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلم. يعني مثلا الآن عبد الكريم بارك الله فيه خرج من بيته أو من عمله وجاء بسيارته من أجل أن يحمل الشيخ إلى مدينة ديلينجن. أولا كان في محاضرة بعد العصر ثم إلى مدينة ميرسيش عشان في محاضرة الآن. دي اسمها سلوك الطريق حقيقة بسيارته، بدأ ينتقل يتحرك من أجل طلب العلم. تحقق في قول النبي ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما. لماذا؟ لأنه سلك الطريق من أجل أن يأتي بنا إلى المسجد لدرس العلم، هيحضر معنا درس العلم وكمان هيترجم لكم درس العلم. يبقى ده سلك الطريق سلوكا إيه؟ حقيقيا تحرك. أيضا كل من يجلس أمامي الآن في مدينة ميرسيش جاء من بيته إما بسيارة أو مشيا على الأقدام إلى المسجد من أجل أن يحضر مجلس العلم، يبقى تحقق في حديث النبي من سلك طريقا يلتمس فيه علم. شبه كل خطوة لها جزاء عند الله عز وجل، حركتها من أجل درس العلم، خلاص أدي واحد. يبقى ده اسمه السلوك الحقيقي. يبقى نبشرك إن بالخطوات دي وبسعيك ده لمجالس العلم الله عز وجل سوف ييسر لك طريقا إلى جنته، فدي بشارة ما أعظمها من بشارة، وده اللي بنسميه عمل يسير والأجر عليه كثير وعظيم. يعني هي خطوات اتحركناها لله عز وجل، لكن انظر ما ترتب على تلك الخطوات، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يبقى ده باب، أدي أول قسم من أقسام سلوك الطريق لطلب العلم، إنك تزاحم العلماء وطلاب العلم والدعاء في مجالسهم من أجل أن تحصل العلم. تسمع كده في درس علم في مكان تتحرك، في مسجد تتحرك، خلاص، لأن مجالسة العلماء كلها بركة كلها رحمة. يكفي أن مجالستهم إضافة للعلم هتسهل لك الطريق إلى جنة الله رب العالمين. أدي واحد. يبقى ده اسمه السلوك الحقيقي، إن أنا أتحرك. وده بيشمل إيه؟ هل المساجد فقط؟ لا، أي مكان فيه العلم الشرعي. يعني مثلا في بعض البلاد يعملوا مثلا دور للقرآن الكريم لتحفيظ القرآن، يبقى ده بيسلك طريق للعلم. مثلا يعملوا قاعات للمحاضرات زي الدراسة الأكاديمية في الكليات الشرعية وما شابه ذلك، أصول الدين والشريعة، وأنت بتدرس في هذا المكان، فحركتك للمحاضرة دي سلوك طريق العلم حقيقة. أيضا الجامعات العامة، مش لازم الجامعات الشرعية، الجامعات العامة، في جامعات تدرس اللغة العربية ودي أصلا علوم شرعية زي كليات دار العلوم والأداب وما شابه ذلك بعض بلاد المسلمين والدراسات الإنسانية، يبقى الطالب في هذه البقاع وهذه الأماكن يدرس العلوم الشرعية، لأن اللغة العربية علم آلة، ولا أستطيع فهم القرآن أو السنة إلا من خلال اللغة العربية، فدراستي للغة العربية دراسة لعلوم الشرع، فأنا لأن المدح منصب على علوم الشرع وما يتعلق بها، إنما علوم الدنيا المدح يتعلق بها إن صحبتها نية في خدمة الدين وخدمة مسلمين وصلاح في البلاد، إنما إن كانت من أجل دنيا فقط جمع مال وكذا فلا قيمة لتلك الدراسة ولا ثواب. إنما أنا بدرس علوم الدنيا من أجل ماذا؟ من أجل أن أحقق المهمة التي من أجلها خلقني الله، وهي الاستخلاف في الأرض. يبقى هعمر الأرض بالعلم ده، يبقى نياتي تعمير الأرض بهذا العلم وإفادة البشرية سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، فإفادتك للبشرية بعلمك الدنيوي أنت مأجور عليه. أو بدرس علوم الدنيا من أجل خدمة الدين، بدرس علوم الدنيا من أجل خدمة أهل، بدرس علوم الدنيا من أجل الرقي لمستوى البلاد، وهكذا. فبتمدع على حسب نيتك وعلى حسب مصاحبتك للنية في هذا العمل. يبقى ليس بقاصر الثواب على من أتى المسجد فقط، لا، أي بقعة يدرس فيها العلم الشرعي ومتعلقات العلم الشرعي وأي علم مفيد للبشرية إن صحبته النية فأنت بذلك سلكت الطريق لطلب العلم. أدي باب أول، وده اسمه السلوك الحقيقي بالمشي والسعي والخطى والحركة لدروس العلم وتحصيله من مناطه. نعم.
Wie wir bereits erwähnt haben, die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer einen Weg einschreitet, um sich Wissen anzueignen und Wissen zu sammeln, dem erleichtert Allah subhanahu wa ta'ala damit einen Weg ins Paradies. Wichtig ist es, dass wir es hier sprachlich verdeutlichen, was damit gemeint ist, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer einen Weg einschreitet. Ja? Dieses Einschreiten, liebe Geschwister, lässt sich in zwei Kategorien unterteilen. Ja, wer einen Weg beschreitet, um sich wissen, oder wenn wir es auf simplem Deutsch aussprechen, wer einen Weg geht, um sich Wissen anzueignen, dem erleichtert Allah subhanahu wa ta'ala damit einen Weg ins Paradies. Das Beschreiten des Weges lässt sich, wie wir gesagt haben, in zwei unterteilen. Einmal das tatsächliche Beschreiten des Weges, yani das Gehen an sich, gehen oder fahren, fliegen, wie auch immer, yani, jegliche Transportmittel, die dich sozusagen von A nach B bringen. Das heißt, das Erste, was damit gemeint ist, oder die erste Art des Beschreitens ist, dass tatsächliche Hingehen, ja, das physische Hingehen, dass du zu einem Ort hingehst beispielsweise, wie der Sheikh erwähnt hat, dass wenn jetzt beispielsweise jemand hierher in die Moschee gekommen ist, der von zu Hause, sei es jetzt zu Fuß oder in sein Auto oder in Bus und Bahn eingestiegen ist oder wie auch immer, um im Endeffekt hierher zu kommen, mit der Absicht, sich Wissen anzueignen, um in die Moschee zu kommen und so weiter und so fort, dieser fällt unter diejenigen, die tatsächlich den Weg eingeschlagen haben. Ebenfalls, was darunter fällt, oder was ebenfalls darunter fällt, ist, was weitläufig vielleicht nicht bekannt ist, aber das sind nicht nur die Moscheen, yani egal wohin du gehst, ob du jetzt zu einer Versammlung gehst, auch wenn die außerhalb der Moschee ist oder wie auch immer, oder was ebenfalls zum Wissen gehört, wenn du an der Uni studierst, beispielsweise du studierst arabische Grammatik, arabische Sprache, und diese Sprache wird dafür benötigt, um den Koran zu verstehen. Die Arten des Wissens, die hier erwähnt sind, sind Wissensbereiche, die einen religiösen Hintergrund haben, nicht einen weltlichen Hintergrund. Diejenigen mit einem weltlichen Hintergrund, die fallen dann erst unter diesen Aspekt, wenn sie mit der Absicht vollzogen werden, um der Umma Nutzen zu bringen, um den Muslimen Nutzen zu bringen und so weiter und so fort. Dann fällt es ebenfalls unter diese Art und Weise. Das heißt, wie wir gesagt haben, die erste Art des Beschreitens des Gehen ist das tatsächliche Gehen zu einem Ort, um sich Wissen anzueignen. Und diese fallen ebenfalls, ja, nee, Alhamdulillah, Mashallah, all die Brüder, die jetzt hier anwesend sind, oder auch die Schwestern, die hier zuhören, die sich den Weg hierher gemacht haben, fallen genau unter diesen Hadith, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt, wer auch immer einen Weg beschreitet, um sich Wissen anzueignen. Das heißt, man sollte sich bewusst werden, dass die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala gewaltig ist. Auch wenn du es vielleicht als eine simple Sache siehst, du bist dienstags zum Vortrag gekommen, zum Sheikh und so weiter und so fort. Aber man sollte sich bewusst werden, welche gewaltige Tat das ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Tat dafür als Grund benutzt, um dir im Endeffekt den Weg ins Paradies zu erleichtern.
الطريق الثاني لتحصيل العلم بنسميها الطريق المعنوية مش الحقيقية. الحقيقة انك تمشي برجلك وتسعى وتروح للمكان اللي فيه العلم. إنما في طريق أخرى اسمها الطريقة المعنوية. يعني إيه طريق معنوي؟ يعني حفظ العلم وكتابة العلم ومدرسة العلم ومطالعة العلم والفهم للعلم. يعني إيه أمشي؟ الآن طالب يدرس العلم فبيقعد في البيت ماسك الكتاب بتاعه وبيذاكر فيه، يحفظ النصوص ويراجع النصوص ويقوم بكتابتها وتدوينها، لأن عنده امتحان آخر العام. ده بيسلك طريق العلم، طريق المعنوي اللي هو الحفظ والكتابة والمدارسة، يطالع مع بعض أقرانه وأصدقائه في العلم مسألة علمية بيدرسها معهم يناقشها معهم. ده اسمه طريق معنوي للعلم. ولذلك من سبل تحصيل العلم الحفظ، والحفظ ينقسم إلى قسمين، حفظ صدر وحفظ كتاب. حفظ صدر وحفظ كتاب. حفظ الصدر ملكة يمن الله بها على من يشاء من عباده. في بعض الخلق كده عنده ملكة الحفظ بدون كتابة، يسمع يحفظ. كعلماء السلف جميعا كانوا حفظة القرآن في قلوبهم نديا، السنة في صدورهم ندية، يجلس الحافظ منهم يسرد لك ألف ألف حديث من حفظ صدره كالبخاري وغيره. يجلس كده البخاري يحدث عن النبي من صدره،
مع تعدد الروايات والأخبار والتراجم، يتكلم عن الرجال وعلل الرجال والراوي ده كل فلان وولد كذا ومات سنة كذا وعنده كذا وثقة ولا مش ثقة من صدره. وذلك البخاري لما قدم بغداد أرادوا أن يختبروه في العلم، وهذا بقى محمد ابن إسماعيل البخاري نعم، فجاءوا بعشرة من علمائهم وأعطوا كل عالم منهم عشرة أحاديث عن النبي وغيروا أسانيدها، يعني إيه الحديث ده سنده كذا كذا كذا، يحط سند الحديث ده للحديث رقم عشرة، يغير الأسانيد يلخبطها يعني، يبقى كلهم معهم كم حديث؟ مئة مقلوبة، تخيل مقلوبة الأسانيد والرواة وشغلانة كبيرة أوي. فلابد أن يمتحن العالم اللي جاي يدرس ده، جاي يدرس الحديث عن النبي، والعلم ما كانش سهلا ان اي حد يدرس، لا 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 لا، لابد ان يجيزه العلماء وان يختبر وان يمتحن وشغلانه كبيره. طيب انت جاي تدرس علم الحديث وياخذوا عنك سنه النبي، طب اجلس هنا. واجتمعوا له، قام اولهم قال يا ابن اسماعيل اخبرنا عن هذا الحديث، روى فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال قال النبي كذا. البخاري يقول هذا الحديث لا أعرفه. يجيب الحديث الثاني يقول وهذا لا أعرفه. الثالث وهذا لا أعرفه. يخلص العشر أحاديث اللي عنده والبخاري يقول له إيه؟ لا أعرفه. يجلس. يوم الثاني يا ابن إسماعيل عن فلان عن يسرد الحديث الأول يقول لا أعرفه. قاموا العشرة الواحد تلو الآخر يصب عشرة أحاديث مختلفة الأسانيد، والبخاري يقول لا أعرفه. طبعا العلماء فهموا بأخذ أن عالم ده، إنما المشكلة في العوام. العوام قالوا هذا هو البخاري لا يعرف حديثا من مئة حديث. فبعد أن فرغوا جميعا وانقسم الناس بهذه الكيفية ملأ بقى، قال ابن إسماعيل البخاري لعالمهم الأول يا فلان حديثك الأول الذي قلت فيه عن فلان عن فلان عن فلان صوابه مت سند الحديث العاشر، فهو عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال النبي كذا، وحديثك الثاني سنده كذا، ورد المئة حديث بأسانيدها الصحيحة في مجلس واحد. هذا هو الحفظ. فارتفع كعبه وظهر علمه. عشان كده بنقول عن البخاري جبل الحفظ. ولذلك معظم حملات أعداء الإسلام تنصب تجاه مين؟ البخاري ومسلم. لماذا؟ لأن هدم البخاري ومسلم هدم الإسلام كله من الآخر يعني، لأن الصحيحين جمع معظم أحكام الشريعة، فلو هدمنا الصحيحين يبقى الهدم بالنسبة لما سواهم أسهل. لكن كما أقول دائما اللي بيطعن في البخاري رحمه الله تعالى كحال رجل أو كبش له قرنان جاء إلى جبل شامخ أشم وظل ينطح بقرنيه، مع الوقت تكسرت قرونه وأدميت رأسه وظل الجبل جبلا. البخاري والبخاري رضي الله عنه وارضاه، ده حفظ. وكذلك كان مسلم تلميذه، وكذلك كان الترمذي تلميذ مسلم، كذلك كان الأئمة كأحمد ابن حنبل محدث زمانه وفقيه أوانه وحجة المسلمين في زمنه، إمام أهل السنة والجماعة، فالعلماء كانوا حفظة. فده اسمه حفظ الصدر، ودي ملكة. الإمام الشافعي كان إذا قرأ كتابا كما قيل عنه يضع يده على الصفحة اليسرى حتى لا تقع عينه عليها فيحفظها قبل اليمنى، مجرد أن ينظر. بل بعض أمراء المسلمين، أبو جعفر المنصور مثلا، وكلكم عارفين القصة المشهورة إنه لما أراد أن يحد من الشعراء ومليحهم وما يعطوهمش نفقات فاشترط شرطا، الشاعر اللي هيأتي لنا بقصيدة لم تعرف من قبل ولا يحفظها أحد نعطيه عليها بوزنها ذهبا. المشكلة أن أبو جعفر المنصور كان يسمع القصيدة مرة يحفظها، وكان عنده غلام يسمع القصيدة مرتين يحفظها، وعنده جارية لو سمعت القصيدة ثلاث مرات تحفظها. فيجي الشعراء يدخل الشعر على أبو جعفر المنصور عامل قصيدة قصيدة، بعد ما يخلص يقول لا 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 قصيدتك معلومة. كيف يا أمير المؤمنين؟ يقول له اسمع مني، ويروح سرد القصيدة كلها. الله أكبر، وقعت المجلس كده. يقول لست أنا فقط، غلامي يحفظها. يا غلام، الغلام سمعها كم مرة؟ يقف الغلام يقرها كاملة، وليس غلامي وحده، جارية. يا جارية سمعتها كم مرة؟ ثلاث مرات. يوم الجارية وقفة الشاعر يطلع يخبط كف على كف. طبعا ما خدش حاجة، ما دي قصيدة معروفة، احنا عايزين الجديد يخرج وما ياخدش ولا درهم من بيتنا المسلمين. يا الله، استمر الحلقة كده لما الشعراء افتقروا ما بقاش عندهم حاجة، ما ده شغلهم. لما سمع الأصمعي بقى، وما أدراك ما الأصمعي، أراد أن يرفع الحرج عن الشعراء، فراح مصنف قصيدة قصيدة وتلسم ودخل على الأمير. قال أتعرف الشرط؟ قال أعرفه. إذن اسرد ما عندك. راح قال بقى القصيدة المعروفة صوت صفير البلبولي، هيا جلي عقل السملي وأنت يا سيدي وسيد لالي، ودي بقى وقعقع لي، خلى الأمير داخ. دي ما تتحفظش أبدا دي بقى. فلما فرغ منها قال ويحك على ما كتبتها؟ فراح جايب له كده لوحين رخام وجرانيت، فضلوا خزينة الدولة ولازم ياخد وزنها ذهب. فلما أراد أن ينصرف قال أهلا، من أنت؟ أزل لسانك. وجد أنه الإصمعي. فضحك الأمير وبدأ يعفو عن الشعراء ويعطيهم على بنات أفكارهم. فالشاهد أن كان عندهم ملكة الحفظ. أبو جعفر المنصور الأمير كان عندهم ملكة الحفظ، مش انت تبقى قاعد مثلا كده يا حسام الحديث من اربع كلمات تحفظ لي كلمه ويضيع منك ثلاثه. لا، دول لا، جبال حفظ. فانا عندي النوع الاول حفظ الصلاه، دي ملكه بتبقى منا من ربنا على من يشاء من خلقه ومن عباده. النوع الثاني من الحفظ بقى حفظ الكتاب، زي ما عبد الكريم بيكتب الان، يسمع من الشيخ يكتب. فالعلم يحفظ هنا في الكتاب في أي وقت. الآن عبد الكريم معه الدفتر بتاعه ده، ممكن في أي محفل هيروح مثلا الألمان فقط، يروح واخد الدفتر ده كده ويدرس لهم نفس الدرس ده، لأنه محفوظ عنده فين؟ في الكتاب. فده اسمه حفظ الكتاب. وذلك كثيرا ما أقول دايما، أنا حقيقة لا أعرف طالب علم بلا دفتر. في عرفنا لا يسمى طالب علم، ما يسمى، ما يسمىش طالب علم. طالب العلم معناه الدفتر في ايديه والقلم، يسجل كل ما يسمع ويحفظ العلم. او البديل الهواتف، انه يسجل على الهاتف عنده لما يروح البيت يبدا يفرغه ويحفظه، لان ده ياخد حكم الحفظ الهاتف. او انه بيرجع للمحاضره المسجله ياخذها عنده عشان يراجع المحاضره ويثبت العلم. فده اسمه النوع الثاني من الحفظ، عشان ما حدش يدينا معهوش دفتر يعني. لا، ما بيتسجل اهو، هتاخدها وفي الهاتف الاخ بيسجل وانا بسجل لو حبيت تاخدها بعد، لان لازم العلم يحفظ. ولذلك قال القائل في هذا الباب المهم قوي، العلوم صيود، جمع صيد، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. محدش يعرف صيد الغزلان، صيد الغزلان صعب جدا. الصياد اللي بيصيد الغزال الظبي ممكن يقعد ساعات عدة يتابع الظبي في الغابة عشان يقدر يصطاده، يتعب قوي عشان يجيبه. طب اصطاده، هل بعد التعب المضني ده يروح سايبه من غير ما يربطه؟ الغزال يعمل ايه؟ يطير يهرب. كذلك العلم ده صيود تحصيله صعب في زمن قل فيه العلم وضيق على أهله، فلما تجد بابا للعلم اغتنم، فتحصيله فيه ايه؟ صعوبة. وبعد كده تاخد العلم ويضيع منك يا خايب، تبقى خيبة دي عامل زي اللي صاد الغزال وسابها. هي العلم كده، فمحتاج لإيه؟ لحفظ. يبقى إذن حفظ العلم من باب سلوك الطريق إليه. يبقى وانت بتحفظ، الطالب اللي عمال يجمع النصوص ويحفظ عشان عنده امتحان، ويحفظ ويذاكر ويكتب ويدون، ده بيسلك طريق العلم المعنوي. يبقى إذن سلوك العلم هنا فيه ومن سلك طريقا ينقسم لقسمين: سلوك حقيقي إنك تمشي بأقدامك لمكان العلم وتحصله، سلوك معنوي بحفظه بمدارسته بكتابته بمطالعته، فهذا أيضا يدخل في ضمن الباب. فممكن تكون في بيتك وأنت سلكت الطريق للعلم وربنا يسهل لك طريق للجنة، وأنت نايم في بيتك ماسك كتابك بتراجع بتكتب بتحفظ بتراجع العلم مع أولادك مع أقرانك، فده كله من سلوك الطريق، وده معنى من سلك طريقا يلتمس فيه علما. نعم.
Wir reden für die Geschwister, die vielleicht nachgekommen sind, über den Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in dem er erwähnt, wer auch immer einen Weg beschreitet, um sich Wissen anzueignen, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala damit einen Weg ins Paradies erleichtern. Wir haben erwähnt, dass sich das Beschreiten oder das Bestreiten sozusagen des Weges in zwei unterteilen lässt. Einmal das tatsächliche Beschreiten des Weges, ja, dass man geht zu einem Wissensunterricht oder jegliche Transportmittel sozusagen benutzt, oder ebenfalls auch, muss nicht unbedingt eine Moschee sein, es kann auch irgendeine Räumlichkeit sein, in der über das Wissen geredet wird, so fällt man unter das tatsächliche Beschreiten des Weges. Denn derjenige, der sich auf den Weg dorthin gemacht hat, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala mit dieser Tat einen Weg ins Paradies erleichtern. Jetzt sind wir zur zweiten Art des Beschreitens gekommen. Wir haben gesagt, dass sich das in zwei unterteilen lässt. Jetzt ist hier das sinnbildliche Beschreiten damit gemeint. Ja, beispielsweise, dass man sich das Wissen, das man sich angeeignet hat, dass man es aufschreibt, oder dass man es wiederholt und so weiter und so fort. All dies fällt unter den Titel derjenige, der einen Weg beschreitet, um sich Wissen anzueignen. Und ebenfalls ein Weg, um sich Wissen anzueignen, ist natürlich das Auswendiglernen. Das Auswendiglernen lässt sich wiederum in zwei unterteilen. Ja, wir haben gesagt, das Beschreiten des Weges lässt sich in zwei unterteilen. Einmal das tatsächliche Gehen, in eine Moschee fahren, fliegen oder wie auch immer. Und zweitens das Sinnbildliche, yani das Aufschreiben, das Wiederholen, aber auch das Auswendiglernen. Und das Auswendiglernen lässt sich wiederum in zwei unterteilen. Einmal diejenigen, die das Auswendiggelernte vortragen, aufgrund dessen, was sie in ihrer Brust haben, yani tatsächlich auswendig gelernt. Und dann gibt es diejenigen, die das Wissen innehaben, aber dadurch, dass sie es aufgeschrieben haben und nicht auswendig gelernt. Yani wir sehen beispielsweise in der Biografie von Imam al-Bukhari, der eines Tages in Irak, der nach Bagdad gegangen ist, um dort yani, den Leuten das Wissen zu lehren. Und die Leute haben sich gesagt, yani, ihr müsst euch das so vorstellen, das ist natürlich nicht so wie heute, sondern die Gelehrten waren viele. Die Gelehrten waren viele und es waren viele große Gelehrten. Yani, es war nicht so, wie der Sheikh erwähnt, dass egal wer gekommen ist, dass er jetzt mal so locker flockig einen Vortrag halten kann oder wie auch immer, sondern nur, wenn man davon ausgeht, dass es wirklich ein fundamentiertes, dass, yani ein gefestigtes Wissen hat. So sind 10 Personen zu Bukhari gekommen. Yani, das muss man sich, wenn man das hört manchmal, man denkt sich, das sind so Geschichten von früher und automatisch, man hakt sie ab, ohne ihnen einen gewissen Stellenwert zu geben. Aber genau dann, wenn man solche Ereignisse hört, sollte einem eigentlich bewusst werden, wie gewaltig das ist. Und ich stelle dir mal vor, Al-Bukhari sitzt da und es kommen 10 Personen zu ihm. Und von diesen 10 Personen, jeder von ihnen trägt 10 Ahadith bei. Ja, nee, 10 mal 10, muss man kein Mathe-Genie sein, 100 Ahadith die vorgetragen sind zum Bukhari. Aber die wollten ihn natürlich testen. Nicht sozusagen, du kommst nicht einfach in unsere Gegend und hältst hier einen Vortrag, sondern wir testen ihn. Ja? Jeder dieser 10 Personen, welcher 10 Ahadith vorgetragen hat, hat die tatsächliche Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam geholt, aber diesen Sanad geändert, yani diese Überlieferungskette, Al-An'ana, wie man so schön sagt. Al-An'ana ist so genannt worden, weil es An'an bedeutet, diese Überlieferungskette wurde geändert. Yani beispielsweise, die haben die Überlieferungskette genommen, von, yani die richtige Überlieferungskette von Hadith A, aber haben diese Überlieferungskette an Hadith B gehangen. Und die Überlieferungskette von Hadith C an Hadith Nummer A und so weiter und so fort. Yani, um ihn durcheinander zu bringen. Dann kommt die erste Person zu ihm und erwähnt ihm, es wird überliefert von dem, von dem, von dem, von dem, von dem, von dem, dass der Prophet gesagt hat, das, das, das. Hat er gesagt, diesen Hadith kenne ich nicht. Dann ist der zweite gekommen. Es wird überliefert von dem und dem und dem und dem, dass der Prophet das gesagt hat, kenne ich nicht. Kommt der drin. Und so, yani der erste hat seine 10 Hadith vorgetragen und Bukhari sagt jedes Mal, diesen Hadith kenne ich nicht. Dann kommt der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte, der sechste, der siebte, der achte, der neunte, der zehnte. Und jeder von ihnen trägt 10 Ahadith bei und jedes Mal sagt Bukhari, diesen Hadith kenne ich nicht. Die Allgemeinheit der Muslime, die hat natürlich jetzt ihr Bild. Ja, die haben sich natürlich gesagt, wer ist das? Man trägt ihm 100 Hadith bei und niemand, keinen Hadith von ihnen kennt er. Wie kann das passieren? Die Gelehrten waren sich bewusst. Die haben den Braten sozusagen gerochen. Das Al-Bukhari, ganz am Ende hat er ihm gesagt, diese Hadithe kenne ich nicht, aber komm du mal hierher. Die Überlieferungskette von deinem Hadith Nummer so und so, die musst du machen an die Aussage so und so. Und die Überlieferungskette von Hadith so und so an die Aussage, yani, man muss sich das mal, wie ich vorhin erwähnt habe, das muss man sich mal, also nicht nur, dass man es jetzt gehört hat und sagt, ja okay, der war halt schon brutal, aber mehr jetzt nicht. Man muss sich jetzt wirklich mal vorstellen, da kommt jemand zu ihm, erwähnt ihm 10 Ahadith und der andere 10 Ahadith. Und diejenigen, wir reden nicht über die Ahadithe, nur die Aussage. Weil die Aussage, die ist sehr oft, nicht immer, aber die Aussagen sind oft sehr eindeutig und nicht mit einer gewissen Verwechslungsgefahr. Ja, die sind meistens eindeutig. Du kommst nicht hin, du erwähnst diesen Hadith und dann nimmst du einen Teil vom Hadith XY. Oft ist es so, dass die Hadithe sehr klar sind. Ja, wenn du sie auswendig lernst, wenn es selten vorkommt, dass du beispielsweise sagst, der Prophet hat gesagt, der Islam ist aufgebaut auf 5 und dann sagst du, aber du sollst mit deiner Rechten essen von dem Ort, der dir gebührt sozusagen. Ja, wird dir nicht passieren. Aber die Überlieferungskette, und das ist der Clou an der Sache, dass du erwähnst, ja, nee, der und der und der, der von dem, von dem, von dem, von dem gehört diesem Hadith. Und dann kann es ja sein, dass eine Person, die in dieser Überlieferungskette noch in 20 anderen Überlieferungsketten ist und du musst das jedes Mal voneinander abtrennen. Ja? Das ist ja nee, das Schwierige an der Sache. Und da hat Bukhari ihnen gesagt, der Hadith gehört zu dieser Überlieferungskette und so weiter und so fort. Ebenfalls sehen wir, Imam Shafi'i, also der Chef, das jetzt gerade erwähnt hat, hat man sich gewünscht, wenn man Examen hat oder Prüfungen hat oder Abschlussprüfungen hat, dass man dieselbe Eigenschaft hat wie er. Imam Shafi'i, über ihr ist, subhanallah, das ist krass. Imam Shafi'i, Imam Shafi'i, der beispielsweise, wenn er ein Buch hatte, das vor ihm lag, ja, hat er seine Hand auf die linke Seite gemacht. Warum hat er das gemacht? Weil er Angst hatte, dass er die linke auswendig lernt vor der rechten. Yani, so wie so ein fotografisches Gedächtnis. Ja, er muss sich schon zurückhalten. Wir müssen uns quälen, damit wir eine Seite auswendig lernen. Aber er muss sich zurückhalten. Yani, du musst dir vorstellen, du lernst für deine Examensprüfung und du bist so schnell im Auswendiglernen, dass du schon Seiten zuhalten musst. Subhanallah. Schön wäre das, wenn wir das alle hätten. Subhanallah. Aber da sieht man, Imam Shafi'i hat ja eine Seite zugehalten, damit sie nicht auswendig gelernt wird, vor der anderen. Und ebenfalls sehen wir bei einem großen Dichter, der Abu Ja'far
Mansur.
Abu Ja'far Mansur, der war dafür bekannt, wenn er ein Gedicht einmal gehört hat, hat er es auswendig gekonnt. Und wenn sein Sohn ein Gedicht zweimal gehört hat, hat er es auswendig gekonnt. Und wenn die Hausfrau sozusagen, ja nicht seine Ehefrau, sondern die Frau, die er zu seinen Rechten hat, wenn sie ein Gedicht dreimal gehört hat, hat sie es auswendig gekonnt. Und dann haben sie eines Tages so einen Wettbewerb gemacht, in dem er gesagt hat, egal welcher Dichter von euch mit einem Gedicht kommt und dieses Gedicht war vorher nicht bekannt oder ist mir nicht bekannt, dann werde ich ihm ja, das Gedicht, das er auf gewisse Tafeln geschrieben hat, das Gewicht davon, ja, die Wazn Zahab, Herr Sheikh?
Die كتب عليها القصيدة دي وزن ذهب.
نعم.
إنهم كانوا يكتبوا على الحجارة وعلى أوراق الحبال.
Auf die Schreibrolle sozusagen oder auf die Platte, auf die Holzplatte oder wie auch immer. Derjenige, der das Gedicht auf diese Sache geschrieben hat, das Gewicht dessen wurde ihm an Gold gegeben. Guck mal, das ist jetzt natürlich, war das ein bisschen unfair. Es kommt der Erste zu ihm, wir haben ja gesagt, bei Abu Ja'far hat es gereicht, wenn er ein Gedicht einmal gehört hat. Kommt er zu ihm, der Erste, und schränkt sich an und haut ihm ein, so ein Schinken, wie man sagen würde, so ein Gedicht haut er ihm dahin. Und da sagt ihm Abu Ja'far, kenn ich. Und er erwähnt ihm das ganze Gedicht wieder. Pa, 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 pa. Dann hat er gesagt, nicht nur das, sogar mein Kleiner kann das. Warum? Weil er hat es jetzt, wie oft? Zweimal gehört. Und der Kleine erwähnt es. Pa, pa. Er hat gesagt, nicht nur das, unsere Jalia, selbst sie kann das. Warum? Sie hat es jetzt wie oft gehört? Von dem Vortragenden, von Abu Ja'far und von seinem Sohn. Dreimal hat sie es jetzt gehört. Sie trägt das Gedicht ebenfalls. Die Leute sind verzweifelt. Du musst dir mal vorstellen, du kommst dahin, du bereitest die Dichter früher, da wollen wir jetzt nicht zu sehr ausnehmen, das würde zu viel Zeit nehmen, aber es ist, man hat es schon in vielen Vorträgen gehört, wie die Dichter früher waren. Ja, nee, es war nicht so ene mene miste, es krabbelt in der Kiste, sondern das waren richtige Gedichte gewesen. Ja? Da kommt er zu ihm, subhanallah, und er haut ihm so ein Gedicht dahin, schön, wie er sich anstrengt und so weiter und so fort. Und er haut ihm ein Gedicht dahin und dann geht Abu Ja'far ganz locker hin und sagt, kann ich dir vortragen, kenne ich, ba, 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 ba. Mein Sohn, ba, 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 ba. Das Haus, die Hausfrau, das Hausmädchen, so, ba, 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 ba. Bis eines Tages einer gekommen ist und der war
الأسماعي.
نعم الأسماعي اسمه كان معروف يا شيخنا
في عالم اللغة المعروف.
Bis eines Tages einer zu ihm gekommen ist, der eine Koryphäe war auf diesem Gebiet, was die Sprache angeht und so weiter und so fort. Und er hat ihm ein Gedicht hingeknallt, da, wie man so schön sagt, er hat nicht mehr gewusst, von rechts zu links zu unterscheiden, den er Abu Ja'far. Und er hat ihm gesagt, das kann ich nicht wiedergeben. Worauf hast du es geschrieben? Ktiba ala al-Marmour, der Sheikh?
Und Rukhain.
Hat er es auf Marmorplatten sozusagen geschrieben? Das Gedicht hat er auf Marmorplatten geschrieben.
Marmorwand.
Ein Marmorwand geschrieben. Und ist hingekommen und hat gesagt, hier, gib mir mein Gold. Ja. Und dann ist er, wollte er rausgehen, der Dichter. Und dann hat ihm Abu Ja'far gesagt, warte, warte, wer bist du? Und jetzt zieh dein Gewand runter. Dann hat er runtergezogen. Und dann hat er ihn erkannt. Ja, nee. Wenn wir sagen, das war eine Koryphäe auf diesem, er steht ihm vor, Abu Ja'far hat jedes Gedicht, das er einmal gehört hat, hat er auswendig gekonnt. Da kommt aber jemand, der ihm ein Gedicht aufträgt, wo er nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist, was er nicht mehr wiedergeben kann. Da hat er sich yani, seinen Lohn dessen abgeholt. Warum haben wir das erwähnt? Einfach nur, weil wir gesagt haben, Al-Hifd lässt sich in zwei unterteilen. Das war einmal das Auswendiglernen. Das zweite ist, wie der Sheikh erwähnt hat, das Aufschreiben. Ja, wenn du beispielsweise im Unterricht anwesend bist und du schreibst es auf, dann hast du es ja auch. Yani, beispielsweise kannst du das dann nehmen und bei anderen Brüdern, die jetzt vielleicht nicht hier anwesend sind, dass du ihnen diesen Vortrag dann wieder hältst. Im Endeffekt sind es genau... Im Endeffekt sind es nur die Worte vom Sheikh, aber du kannst sie dann wieder vortragen. Und da sagt der Sheikh, ist es ganz wichtig, bei Ihnen ist es, wenn wir sagen bei Ihnen, dann ist es bei den Schülern des Wissens aus der Herkunft der Uni, der Gelehrten bekannt, dass jemand, der im Unterricht nicht mitschreibt, nicht zu den Schülern des Wissens gehört. Und man sagt, bemerkenswert ist es für einen Jäger, der ein Reh, ja, eine bestimmte Art von Reh, wie der Sheikh erwähnt, jagt und er fängt es und er lässt es unbeaufsichtigt einfach auf der Weide. Ich denke, die Message dahinter ist angekommen, dass das so wertvoll ist, was man an Wissen bekommt, aber man schreibt es nicht auf und man bekommt es nicht mit. Aber der Sheikh hat natürlich gesagt, nicht, dass diejenigen, die jetzt anwesend sind und nicht mitschreiben, dass sie sich jetzt unangenehm fühlen oder wie auch immer. Er ist es wirklich, Alhamdulillah. Mit Sicherheit gibt es Brüder, die mit ihren Handys aufnehmen. Wenn nicht, der Unterricht wird ja online gesetzt und dann kann man ihn sich nehmen und dann werdet ihr natürlich alle machen, das weiß ich natürlich, den Vortrag wieder angucken, Asi besonders, und dann wieder mitschreiben und so weiter.
Vielleicht gibt es jemanden, der beim einmal hören schon alles versteht.
Ja, vielleicht. Wo ist Abu Ja'far und Tawish? قد قلت لهم يعني ليس معروف ان من لا يكتب يعني من طلاب العلم
بالضبط
فقال ارتك ان لعل بينهم احد من مثل ابو جعفر يعني
نعم نعم طبعا احنا قلنا في موجود منا يعني حتى في هذا الباب اتماما للفائده ان الامام البخاري رحمه الله كان اتهموه انه لا يحسن يصلي يعني انت عارف دائما كده المشغبين في كل زمان ومكان مع اهل الحق ينشروا كده بعض الشبهات والاكاذيب ف فطالب علم حزن لسماع هذا عن شيخه فذهب للبخاري فبيقول له يعني يقولون عنك أنك لا تحسن تصلي، فابتسم وقال يا ولدي أنا أحفظ 10,000 حديث عن النبي في صفة الصلاة فكيف لا أحسن أصلي؟ تخيل في صفة الصلاة فقط البخاري يحفظ كم حديث عن النبي؟ 10,000 حديث. فالذي يحفظ 10,000 حديث عن النبي في صفة صلاة النبي لا يحسن يصلي؟ أم من الذين لا يحسنون أن يصلوا اللي هم قالوا عنه كده؟ فده حفظ، يعني أمور عظيمة جدا كان السلف يا إخوة في باب الحفظ، يعني سبحان الله. فممكن يكون من اللي قاعدين في البخاري تاني إن شاء الله، وفي الشافعي تاني. الإمام الشافعي لما راح يطلب العلم إتماما للفائدة أيضا، محمد بن إدريس الشافعي لما كان عنده 9 سنين كما جاء في ترجمته كان يحمل القرآن الكريم عن ظهر قلب، ودايما بيقول ما نقولش يحفظ القرآن بل نقول القرآن يحفظه، ما تقولش فلان يحفظ القرآن، قل لا القرآن يحفظه، قل يحمل القرآن، لأن القرآن يحفظ أصحابه مش أنت اللي هتحفظ، القرآن هو اللي بيحفظك ماشي. فالإمام الشافعي كان يحمل القرآن وعنده كم سنة؟ 9 سنين، وكان يتقن لغة العرب بأشعارهم بنثرهم، يعني كل ما قيل في الشعر الجاهلي والعربي الشافعي عنده 9 سنين يحفظه عن ظهر قلب، لغة وشعر وأدب ونثر وبلاغة، وعنده كم سنة؟ 9 سنين. طيب انتظر معي لسه هذا في حسب، وأنساب العرب جميعا، وده من أشق العلوم يا إخوة حفظ الأنساب، يعني الشافعي عنده 9 سنين تسأله مثلا عن قبيلة أو بني تيم مثلا أو تميم، يسرد لك كل أنسابهم، مضر يسرد لك كل أنسابهم، كنانة يسرد لك كل أنسابهم، عنده كم سنة؟ 9 سنين، على علم بأنساب العرب جميعا. فقال له عمه يوما يا ولدي يا ابن إدريس يعز علي هذا العلم بلغة العرب والأشعار بغير فقه في الدين، يعني أريدك أن تتعلم الفقه في الدين. قال وما السبيل؟ قال اذهب إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة عشان تتعلم الفقه، روح لمين؟ لمالك. طيب كلام يعني. شوف بقى فقه الشافعي وهو عنده 9 سنين. قال عم وماذا يدرس الإمام مالك؟ الكتاب اللي بيدرسه. قال له كتاب يسمى الموطأ، قال أريد منه نسخة، يعني جيب لي نسخة من إيه؟ من الموطأ. طبعا كانت الكتب قديما فيها نوع مشقة لأنها كانت تكتب بخط اليد تنسخ، ما فيش بقى مطبعة ولا كلام، وكانت غالية الثمن. جاءه بنسخة، فماذا يصنع ابن إدريس قبل أن يذهب للإمام؟ حفظ الموطأ عن ظهر قلب، يقول أن عنده ملكة عجيبة جدا. شفتم كتاب الموطأ؟ مجلد كبير كده قريب من 500 صفحة، ده بالطباعة الحديثة في زمانه كان قد إيه؟ كان يبقى قد كده، كان مكتوب بخط اليد ينسخ، والأوراق كانت غليظة، مش ما كانش عندهم الأوراق الحلوة دي اللي عندنا دي، لا حفظه عن ظهر قلب. ثم تكبد مشقة الرحلة لطلب العلم وذهب إلى الإمام مالك. وقيل في بعض التراجم أن والي مكة بعث رسالة توصية لولي المدينة، طبعا محمد بن إدريس الشافعي من نسب النبي يعني من أهل بيت النبي، عارفين كده ولا الشافعي من أهل بيت النبي من قريش، فبعت معاه توصية لوالي المدينة عشان يهتم به ويوديه الإمام مالك ويدرس على أدبه. ابن إدريس أخذ رسالة التوصية وذهب إلى المدينة وسأل عن الوالي، الوالي يعني الحاكم يعني بلغة العصر البرجمايستر، وذهب إليه وقدم له الرسالة. يقول فلما دفعت الرسالة إلى الوالي قرأها الوالي ثم نهض وقال يا جارية ائتيني بعباءتي. وقال هيا بنا يا ابن إدريس إلى عالمنا وشيخنا. يقول فوقعت هيبة مالك في قلبي قبل أن أرى الوالي. بدل ما يبعت يقولوا هاتولنا الإمام مالك هنا بنفسه يقوم معايا عشان نأتي بيت مالك. يا الله. قال هيا بنا يا ابن إدريس إلى عالمنا وشيخنا. شوف العلم والعلماء. يقول فوقعت هيبة مالك في قلبي قبل أن أرى. فلما ذهبنا إلى بيت مالك وترك الوالي بابه خرجت لنا الجارية. قالت من بالباب؟ قال والي المدينة يا ابنتي، أخبري شيخنا أن الوالي بالباب. قالت انتظر حتى أخبر شيخنا. فوقفنا على باب مالك ودخلت الجارية ثم عادت تقول يقول لك الشيخ هذا وقت قيلولته فاذهب وانتظره بالمسجد. الله أكبر. ده مش وقت زيارة، انتظروا فين؟ في المسجد في صلاة العصر. قال لها الوالي يا ابنتي أخبري شيخنا أن الأمر جلل فقد جاءتنا رسالة من والي مكة. يعني في رسالة مهمة. يقول ابن إدريس فدخلت ثم عادت بكرسي واحد وضعته أمام الباب. فقلت في نفسي ترى هذا لي لأنني ضيف أم لوالي المدينة؟ وبينما أنا في تفكيري هذا خرج علينا مالك وقعد. يقول فازدادت هيبته وقال ماذا وراءك يا والي المدينة؟ قال شيخنا جاءتنا رسالة من والي مكة ودفعها إلي. فقرأها مالك ثم ألقاها وغضب وقال ما هذا؟ أواسطة في العلم؟ الله أكبر. هو العلم في وسيط؟ أبدا. العلم لا يأخذ أو لا يأخذه إلا من يستحق. قال يا والي المدينة دعك من هذا، اترك الرسالة دي خلاص. وقال اتركه لي، هو ده اللي جاي يتوصى عليه، اتركه لي. فاستأذن الوالي وانصرف. ونظر إلي مالك قال ماذا عندك يا ابن إدريس؟ قلت أعي الموطأ عن ظهر قلب. قلت عشان أقرب منه الكتاب بتاعك أنا حافظه. قال أسمعني. إيه سمع، مدام حافظ سمع. يقول فلما قال لي مالك أسمعني والله ما تذكرت حرفا واحدا من الموطأ من هيبة مالك. شفت العلماء كلهم هيبة. ففطن الإمام وقال يا جارية ائتيني بالموطأ، هاتلنا النسخة اللي عندك. فدفعها إلي وقال اقرأ يا ابن إدريس، اقرأ من الكتاب. دخل الوقت دقيقتين، الحمد لله هنختم دي بسرعة، دقيقتين. اقرأ يا ابن إدريس. يقول فحملت الكتاب وقرأت. فأعجب مالك حسن لغتي وجمال منطقي، صاحب لغة قوية. فقال اتبعني، مش محتاج لواسطة، تعال معايا. يقول وفي أول مجلس لمالك، لسه جاي من سفر معهوش لا ورق ولا حضر العدة اللي هيكتب بها العلم. يقول فجلست في مجلس مالك كلما حدث عن رسول الله حديثا وضعت أصبعي بريقي وكتبت على كف يدي. طفل عنده 9 سنين. وكأن مالك انتبه لفعلي فقال ماذا تصنع يا ابن إدريس؟ قلت أكتب ما تقول يا سيدي. قال أرني ما كتبت. دفعت له يدي فنظر وضحك قال اقرأ ما كتبت. فكنت أقول ما قاله مالك كلمة كلمة وحرفا حرفا وبنفس الطريقة التي ألقى بها مالك. فقال لي مالك يا ابن إدريس إني أرى نورا على محياك فلا تطفئه بظلمة المعصية. عندك نور في العلم، هذا نموذج للحفظة، وأخذ علم مالك كله، ثم انطلق إلى علم أبي حنيفة فأخذه كله في أشهر معدودة. فلا بد لنا من حفظ، إما حفظ صدر وحفظ كتاب، فربما يكون بينا من هو أشد. نعم، فالخير في هذه الأمة إلى قيام الساعة. السؤال بقى الآن عشان نختم، طيب من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا، يعني كيف يكون تسهيل الطريق للجنة؟ يأخذ أحد معنيين نرجئهم للقاء قادم إن شاء الله، لأن المقام ضاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وما دام الوقت دخل فالسنة تعجيل الفطر. بسم الله، دخل ترجم وكده نصلي إن شاء الله. ترجم بسرعة باختصار كده. قول الأخوات يفطرنا، دخل الوقت.
نعم. Auch an die Schwestern, die zuhören, man soll schon den Fasten brechen. Es gehört zur Sunna, dass man früh sein Fasten geht, auch wenn die Eltern mindestens weiß, dass die Zeit eingetreten ist.
Wir erwähnen noch kurz, nichtsdestotrotz, auch wenn wir am Essen und Trinken sind, erwähnen wir noch kurz ganz schnell die Übersetzung von dem letzten Part, den der Sheikh erwähnt hat, bevor inshallah der sein gerufen wird. Wir sind immer noch bei der Thematik des Auswendiglernens. Wir haben über Imam al-Bukhari gesprochen. Über al-Bukhari wurde zu seiner Zeit, wurde ihm gesagt, wurde er damit beschuldigt, dass er nicht beten kann, yani, dass er nicht weiß, wie die korrekte Art und Weise des Gebetes ist. So kam einer seiner Schüler zu ihm und sagte ihm, ja Imam, es wird über dich das und das gesagt, dass du nicht weißt, wie das Gebet richtig zu vollziehen ist. So sagte ihm Imam al-Bukhari, mein Schüler, ich kenne 10.000 Hadithe auswendig, die das Gebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam beschreiben. Wie soll ich nicht wissen, wie man betet? Und auch hier gilt es, wie wir vorhin erwähnt haben, dass wir uns dessen bewusst sind. Yani wenn al-Bukhari hier erwähnt, ich kann 10.000 Hadithe auswendig, yani er erwähnt hier nicht 10.000 generell, die ich auswendig kann. Er sagt, ich kenne 10.000 Hadithe auswendig, die speziell über das Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sprechen. Ebenfalls aber auch Imam Shafi'i, und da werden wir uns jetzt kurz dran aufhalten, bevor wir inshallah beten. Imam Shafi'i, als er 9 Jahre alt war, hat er den Koran auswendig gekannt. Mit 9 Jahren hat er alles, was damals von an arabischen Dichten, Gedichten vorhanden ist, konnte er auswendig. Alles, was mit der arabischen Sprache generell zu tun hat, mit Grammatik und Ähnliches, konnte er auswendig. Und eins der schwersten Wissenschaften, Imam Shafi'i kannte mit 9 Jahren, im Arabischen nennt sich das Verwandtschaftskette, auswendig. Yani wenn du ihm beispielsweise sagst, der Stamm XY, der dort lebt, da kann er sagen, von wem dieser Stamm abhängt und so weiter und so fort. Der Stamm so und so, der Stamm so. Yani er konnte die Verwandtschaftsbande der verschiedenen Stämme aufzählen. Wir halten fest, Imam Shafi'i war wie alt? 9 Jahre alt. Yani den Koran auswendig. Alles auswendig, was mit arabischen Gedichten zu tun hat zu dieser Zeit, und das war nicht wenig. Alles auswendig, was mit der arabischen Sprache zu tun hat, mit der Grammatik zu tun hat und so weiter und so fort. Dann kam einer zu ihm und hat ihm gesagt, yani das war zu dieser Zeit, als er ihm gesagt hat, das ist schön und gut, was du auswendig kannst, aber es wäre gut, wenn du auch das Wissen, yani al-Fiqh sozusagen von einem Gelehrten nimmst. Dann hat er ihm gesagt, und wen empfiehlst du mir da? Und da hat er ihm gesagt, Imam Malik, der wo ist, der zurzeit in Medina ist. Yani Imam Malik geht zu ihm und lerne. Guck mal, Imam Shafi'i, als er 9 Jahre alt war, yani wir reden eigentlich mehr oder weniger, wenn man das so sagen darf, über ein Kind. Yani erhabend ist er zu diesem Zeitpunkt, aber wenn wir jetzt über 9 Jahre reden, das ist eigentlich das uns bekannte Kindesalter. Imam Shafi'i sagt ihm, guck mal, wie er sich vorbereitet. Yani er bekommt gesagt, geh zu Imam Malik, lern von ihm Wissen. Und was war seine Gegenfrage? Und welches Buch lehrt Malik? Und dann wurde ihm gesagt, Al-Muwatta. Al-Muwatta, liebe Geschwister, wie der Sheikh erwähnt hat, ist heute eine Hadith-Sammlung, die ungefähr 500 Seiten befasst. 500 Seiten heutzutage, wie wir es kennen. Aber nicht zur damaligen Zeit. Es war alles handgeschrieben, es war nichts mit dem PC geschrieben. Und die Blätter, die Seiten waren natürlich viel, viel dicker, als es heute sind. Da hat er gesagt, okay, bring mir eine Kopie, eine Ausfertigung von diesem Buch Al-Muwatta. Dann hat er ihm diese Ausfertigung gebracht und er hat es auswendig gelernt. In dieser Hadith-Sammlung hat er auswendig gelernt, komplett. Und dann wurde er zu Al-Imam Malik geschickt. Imam Shafi'i hat zu dieser Zeit ein Schreiben vom Bürgermeister, wenn man so nennen kann, von Mekka mitbekommen, wo drin halt steht, für den Bürgermeister für Medina, wir schicken euch hier yani den Shafi'i so und so, gebt Acht auf ihn, er kommt, um zu lernen. Dann kommt er dahin und Imam Shafi'i kommt in Medina an und klopft sozusagen am Haus des Bürgermeisters und sagt ihm, hier, das hat dir dein Amtskollege aus Mekka zugeschickt, lese es dir mal durch. Dann liest er es durch und dann sagt er zu seinem Hausmädchen, bring mir meine Kleidung. Hat er sich angezogen. Imam Shafi'i hat sich gewundert, yani hat sich gedacht, eigentlich kennt man das ja so, die Herrscher sind meistens so ein bisschen drüber gestellt. Eigentlich bekannter wäre es, wenn jetzt, der Bürgermeister gesagt hätte zu Imam Shafi'i, okay, bleib hier bei mir, ich werde Imam Malik zu uns bestellen und dann wirst du mal mit ihm reden. Dann hat der Bürgermeister sich angezogen, um Imam Shafi'i zu Imam Malik zu begleiten. Da hat sich Imam Shafi'i schon gesagt, ich habe solch gewaltige Ehrfurcht in mir selbst gespürt vor Imam Malik, bevor ich ihn überhaupt jemals gesehen habe. Ja, wenn du siehst, wie er geehrt wird. Dann sind sie gegangen, wenn jemand halte fest, der Bürgermeister und Imam Shafi'i gehen zum Haus von Imam Malik und klopfen an. Das Zimmermädchen öffnet und sie sagen ihm, ja, ich bin der so und so, so und so, der Bürgermeister von Medina, ich habe hier einen Gast dabei, wir möchten zu Imam Malik. Das Hausmädchen geht rein, kommt wieder raus und sagt zu ihnen, was? Es ist die Zeit für ein Mittagsschläfchen. Geht so in die Moschee, er erwartet euch dort zum Asr-Gebet. Und dann hat der Bürgermeister ihm gesagt, ihr gesagt, kannst du ihr sagen, es ist eine wichtige Angelegenheit und so weiter und so fort. Dann ist Imam Malik rausgekommen. Es wird gesagt, dieses Hausmädchen hat einen Stuhl gebracht und ihn vor die Türschwelle sozusagen gestellt. Dann hat sich Imam Shafi'i innerlich so gedacht, entweder ist dieser Stuhl für mich, weil ich ein Gast bin, oder dieser Stuhl ist für den Bürgermeister, weil er ja nie in der Gesellschaft so angesehen ist. Er hat gesagt, während ich immer noch streitig mit mir bin, ob der Stuhl jetzt für mich ist oder für den Bürgermeister, kommt Imam Malik und setzt sich auf den Stuhl und sagt ihm sozusagen, yani, was gibt's? Dann hat ihm der Bürgermeister von Medina das Schreiben gegeben und hat ihm gesagt, hier, das haben wir aus Mekka bekommen. Imam Malik liest sich dieses Schreiben durch, nimmt es und werft es gegen die Wand und sagt zu ihm, seit wann gibt es beim Wissenserwerb einen Mittelsmann? Seit wann gibt es beim Wissenserwerb einen Mittelsmann? Und dann hat er ihm gesagt, okay, ich behalte ihn hier bei mir. Dann ist der Bürgermeister gegangen. Und Imam Malik hat Imam Shafi'i gefragt, man halte fest, Imam Shafi'i ist 9 Jahre alt. Er hat ihn gefragt, was kannst du auswendig? Hat er ihm gesagt, ich habe dein Buch Al-Muwatta komplett auswendig gelernt. Und dann hat ihm Imam Malik gesagt, fang an vorzutragen. Imam Shafi'i sagt zu dieser Zeit, ich hatte solch eine Ehrfurcht vor seiner Persönlichkeit, dass ich kein Wort mehr mich erinnern konnte an dieses Buch. Kein einziges Wort. Man muss sich mal vorstellen, 500 Seiten heutzutage, früher natürlich viel, viel dicker, kann es komplett auswendig, aber vor dieser Ehrfurcht, vor dieser Persönlichkeit, kann er kein einziges Wort mehr rausbekommen. Dann hat Imam Malik das Hausmädchen reingeschickt und hat ihr gesagt, bring mir Al-Muwatta. Hat Al-Muwatta gebracht und Imam Shafi'i hat angefangen vorzulesen. Die Art und Weise, wie Imam Shafi'i vorgelesen hat, die schöne Aussprache, seine Sprache, seine Zunge und so weiter und so fort, hat Imam Malik fasziniert und hat ihm gesagt, komm, wir gehen in die Moschee sozusagen, zum Wissenserwerb, in die Wissensrunde. Imam Malik gibt einen Vortrag und Imam Shafi'i ist erst angereist, er hat weder einen Stift noch Papier, gar nichts dabei. Dann fängt Imam Shafi'i an, Folgendes zu machen. Jedes Mal, wenn Imam Malik etwas sagt, etwas von sich gibt, hat Imam Shafi'i seinen Finger feucht gemacht und hat auf seine Handinnenfläche geschrieben. Ja, hat geschrieben. Jedes Mal seine Finger feucht gemacht und hat auf seine Handinnenseite geschrieben. Imam Malik hat das gesehen, hat ihm gesagt, komm mal her, zeig mir, was du aufgeschrieben hast. Imam Shafi'i geht hin und macht hier, das hier habe ich aufgeschrieben. Dann hat Imam Malik geguckt, hat natürlich nichts gesehen und hat zu Imam Shafi'i gesagt, okay, lies mir vor, was du vorgeschrieben hast. Dann wird überliefert, die Geschwister, dass Imam Shafi'i nicht den Vortrag wiedergegeben hat, allgemein, sondern den Vortrag wortwörtlich wiedergegeben hat. Nicht nur wortwörtlich, sondern in derselben Aussprache. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise Imam Malik an einer gewissen Stelle lauter geworden ist oder seine Stimme besänftigt hat, oder hier war er schnell, hier war er langsam, hier hat er yani genau sozusagen eine Kopie dessen. Und dann war Imam Malik so erstaunt, dass Imam Shafi'i yani bei ihm Wissen gesammelt hat. Wir halten fest, wie jung Imam Shafi'i war. Der ist zu Imam Malik gegangen, hat sein ganzes Wissen aufgesaugt. Dann ist er zu Imam Abu Hanifa gegangen, hat ebenfalls sein ganzes Wissen, yani, subhanallah, ebenfalls sein ganzes Wissen aufgesaugt. Und hier sehen wir, liebe Geschwister, die Art und Weise, wie Allah subhanahu wa ta'ala ihm eine Gabe gegeben hat, das auswendig lernen. Wir beeilen uns jetzt 10 Minuten schon über der Zeit. Wir haben gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer einen Weg einschlägt, um sich Wissen anzueignen, dem erleichtert Allah subhanahu wa ta'ala damit einen Weg ins Paradies. Was ist damit gemeint? Dem erleichtert Allah damit einen Weg ins Paradies. Dies werden wir nächste Woche, inshallah, bi'inillah, behandeln, wenn Allah subhanahu wa ta'ala so vorher geschrieben hat, und wir uns wiedersehen werden.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.